optimal erfrischt. Vegetarischer Punch. Puff. Das war eine One-Piece-Anspielung. Dankeschön.
Oh mein Gott, kaum drücken wir auf Aufnahme schon, kackt deine Stimme wieder mehr ab. Hast du das gerade gemerkt?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, das wird ein gutes Auf und Ab heute, meine lieben Freunde hier.
Nicht nur emotional, sondern auch mit deiner Stimme.
Naja, Mr. Summer Breeze meldet sich zurück. Ich habe es überlebt. Es war galaktisch praktisch gut.
Das ist schön, das ist schön.
Unterstützt nicht diese Schmutzveranstaltung Southside, geht lieber zum Breeze. Alter, ist das gut.
Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was du da alles so erlebt hast, weil mein Gehirn ist eben fast explodiert, als du mir das schon mal kurz angeteasert hast, was du da gesehen, gehört und gerochen hast.
Ja, das war sehr, sehr interessant. Also ist ja ein Metal-Festival mit 4 Tagen Programm und sehr vielen tollen Bands, sehr vielen großen Bands. So Headliner waren so Bands wie Powerwolf und In Flames, In Extremo, ja, guter Stoff, richtig guter Stoff. Grüße gehen raus an Nanowar of Steel, die waren das Highlight, die waren echt super. Knockator war auch klasse. Fersengold war überraschend gut, hab sehr mitgefiebert. Extra Grüße gehen raus an die Frog Bog Dosenband mit ihrem Lied Schaufelradbaggerverleih. Mit dem anderen Lied Hopfen. Das war ein guter Auftakt. Trollfest war auch noch gut. Dance Like a Flamingo, sehr gutes Lied. Wir haben uns auch guter Lachs gegeben. Hat leider herzlich wenig mit Lachs zu tun, aber allein vom Namen her guter Lachs.
Schon so, sofort sympathisch irgendwo.
Ja.
Nice.
Der Gesang ist zwar eher so. Also der Sänger klingt immer wie so eine sterbende Kröte.
So wie du jetzt klingst
quasi. Ja. Also, du verstehst halt kein Wort, weil er halt auch keine Wörter singt.
Schön.
Ja, war echt fantastisch. Und unser Lachs war auch dabei.
Ja.
Unser Lachs ist mitgekommen, war auf Konzerten live dabei, hat quasi Crowdsurfing gemacht. Ne, so, aber das werdet ihr alles noch zu Gesicht bekommen.
Yeah.
War sehr, sehr gut.
Oh mein Gott, das ist so nice. Also ich meine, es gab schon mal ein Festival, wo du den Lachs dabei hattest und Bilder machen wolltest. Das hat dann aber nicht ganz so
funktioniert. Weil das Festival auch Schmutz war.
Dafür hast du dieses Mal absolut hundertprozentig abgeliefert. Also ich durfte schon ein bisschen Material sehen, ein bisschen Footage und es ist einfach nur großartig. Es ist großartig. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen.
Ich bin den Leuten auf dem Festival auch richtig auf den Sack gegangen mit dem Lachs. Also die letzten 2 Tage hatte ich den immer in der Hosentasche dabei und habe den Leuten so Surprise-Lachsschellen gegeben. Wenn dann zum Leuten hin, habe ich gesagt so, Batsch, da kam die Surprise-Lachsschelle. Und irgendwann, wenn die Leute dann irgendwelche fischartigen Wörter benutzt haben, dann wurde der Lachs schnell ausgepackt. Ne? So, ja, hast du mir mal kurz den Zelthering? Ah, hab ich da Hering gehört? Batsch! Naja.
Nein,
wie gut. War sehr beliebt.
Und nur unter deinem, also in deinem Freundeskreis oder ging das auch weiter? Also
nee, das war mir dann zu riskant, dass der Lachs noch geklaut wird.
Oh Gott, nein.
Aber die 9 Leute, mit denen ich unterwegs war, die durften sich alle schön mit dem Lachs anfreunden.
Ja.
Da waren ja auch Hörer dabei, Hörerinnen und Hörer, die dann gesagt haben, was ist das, der Original-Lachs? Oh mein Gott, darf ich den mal streicheln?
Oh
ja, natürlich,
nein.
Du darfst auch abgeschmiert werden. Batsch, da kam der Lachs.
Brauchst du einen Hering?
Der Lachskuss, Batsch. Ja, lass uns mal was hinter die Kiemen schieben. Habe ich da Kiemen gehört? Batsch.
Wie gut. Oh Mann, beim nächsten Mal bin ich mit dabei, um das nicht zu verpassen. Holy shit.
Ja,
da habe ich eine richtige Ära verpasst.
Ja.
Aber zum Glück nicht der Lachs.
Nee, der Lachs war ja live dabei.
Sehr nice.
Die Abenteuer des kleinen Lachses. Ja, nächstes Jahr gehen wir safe wieder auf das Festival. Da kommt der Lachs auch wieder mit.
Yay!
Yay!
Würde richtig einer weggeleicht.
Ja, vielleicht darf er auch auftreten. Das wäre ja was.
Oh mein Gott,
das wäre richtig cool. Jetzt auf der Mainstage Lachs. Blub. Genau. Ja.
Jetzt kommen wir mal weg von Lachsen hin zu unserer heutigen Folge. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass es diese Woche ein Special geben wird. Und zwar haben wir diese Woche ein Katzen-Special. Wir haben hier auf jeden Fall 2 Katzen am Start. Ich bin nämlich gerade bei einer Freundin, die im Urlaub ist und passe auf ihre Kater auf. Vielleicht werdet ihr die heute auch noch zu hören bekommen. Es bleibt spannend. Ja.
Das war zum Beispiel eine der Katzen.
So kann man sich schön rausreden, ne? So kann man sich richtig, richtig schön rausreden.
Ey, der Witzke, der hat aber Zunder, du. Boah.
Zander. Ich will so Zander.
Lightning. Hab ich da Zander gehört? Quatsch.
Jawohl. Mission completed.
Wird auch aufs nächste Dorffest mitgenommen, den Leuten wieder weiter auf den Sack gehen.
Geil. Hast du denn trotz deines Festivalabenteuers genug Stimme, um uns etwas zu erzählen?
Natürlich.
Das ist
Sonst
schön.
wäre ja nicht hier, Freunde. Sonst wäre ja woanders.
Das ist aber schön. Hast du eine Präferenz, womit du anfangen möchtest? Normalerweise frage ich ja immer, ob ich an das bestimmen darf, aber jetzt sage ich heute mal, entscheid du mal selber, mit was du anfängst.
Naja, wir können ja Katzen-Special-mäßig mit der Katze anfangen. Mit der Katzengeschichte.
Yay! Also eine Lachs- und Sachgeschichte jetzt.
Ja, über eine Katze. Eine
Nice.
Katzensachgeschichte.
Huh?
Lachs- und Katzgeschichte. Lachs- und Sachkatz.
Lachs- und Sachgeschichten. Spannende News und unglaubliche Stories. Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt. Katharina Krapp und Florian Silberzahn.
Ja, passenderweise hat diese Geschichte auch mal wieder ein bisschen was mit Krieg zu tun. Kriegsgeschichten sind irgendwie meine Lieblingsgeschichten, habe ich
Ich
das
wollte gerade sagen,
Gefühl.
das ist voll dein Ding.
Genau, ja, wir reden nämlich heute in einer kleinen, aber meiner Meinung nach schon irgendwie lustigen und interessanten Geschichte über die Bordkatze der Bismarck. Du guckst mich komisch an, weil du denkst so, müsste das nicht Bordkatze von dem Bismarck heißen? Falsch. Genau. Bismarck war nicht nur ein Typ mit einer stabilen Kopfbedeckung und einem stattlichen Schnauzer, sondern auch ein Schlachtschiff, das damals während dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland gebaut wurde. 1940 wurde es fertiggestellt und galt damals als das mächtigste Schlachtschiff, das es jemals gab. Und ist auch heute noch eines der krassesten Dinger überhaupt. Ja, die Bismarck wurde eben genau fertiggestellt mit vielen Kanonen und einer über 2000 Mann starken Besatzung ausgestattet und ist dann im Mai 1941 auf die Operation Rheinübung gegangen. Das ist ein toller Operationsname.
Wie?
Operation
Rheinübung?
Rheinübung, so hieß die halt einfach.
Also Rhein mit Rhein,
Ja,
der
genau.
Fluss. Okay, gut.
Trotzdem ein dummer Name.
Ja.
Andere Missionen haben so Namen wie Thunderstorm oder so. Und dann kommt Nazi-Deutschland, Rheinübung.
Das klingt halt wirklich wie so eine Grundschulaufgabe.
Ja.
Berichte die Tiefe des Rheins.
Ja, aber die Rheinübung war wohl ziemlich krawallastig, denn es gab einige Seeschlachten, bei der die Bismarck natürlich auch gut ausgeteilt hat. Allerdings wurde sie dann schlussendlich doch versenkt. Und zwar von der Royal Navy, also von den Briten, die der Kriegsmarine gut eingeheizt haben. Ja, das Schiff wurde komplett zerberstet von einer über 2100 Mann starken Besatzung, haben nur 115 Leute überlebt. Die diversen Schiffe der Royal Navy haben die Überlebenden eben aufgelesen und weggebracht. Aber die HMS Cossack, also ein Zerstörerschiff der Royal Navy, nachdem alle menschlichen Überlebenden gefunden wurden, eine einsame Katze gefunden, die auf einer Planke über das Meer getrieben ist. Die haben sich gedacht, oh nein, die Katze, die wollen wir retten. Die Katze wurde dann an Bord geholt. Es stellte sich heraus, okay, es ist ein Kater. Und da niemand den Namen von diesem Kater kannte und man jetzt nicht die Nazis fragen wollte, hey, wie heißt der Kater eigentlich, haben sie ihm den Namen Oscar gegeben. Oscar, der Kater. Oscar war daraufhin offiziell die Schiffskatze von der Cossack. Cossack hat die Monate darauf viele Schiffe eskortiert zwischen Großbritannien und Gibraltar. Im Oktober 1941, also ein paar Monate nachdem die Bismarck weggeballert wurde, wurde die Cossack von einem deutschen U-Boot torpediert, wodurch der vorderste Teil des Schiffes kaputt gegangen ist. 159 Personen starben. Oscar, der auch im vorderen Teil da war, hat aber überlebt. Once again, Oscar, guter Mann.
Krass, ey.
Genau, das U-Boot hat sich zurückgezogen. Die Cossack, schwer beschädigt, wurde dann von der HMS Legion, einem anderen Schiff der Royal Navy, nach Gibraltar gezogen, was auch an sich gut funktioniert hat, aber schon kurz danach ist sie dann im Hafen untergegangen, hat also nichts gebracht.
Wow.
Naja, der Navy fiel eben auf, hey, Oscar hat jetzt zwei Schiffe überlebt quasi und haben sich gedacht, ah, Oscar, so ein lamer Name, wir nennen ihn jetzt Unsinkable Sam. Der Kater, der nie unterging. Unsinkable Sam. Naja, und Unsinkable Sam wurde dann auf ein anderes Schiff gebracht, nämlich auf die HMS Ark Royal. Mhm. So. Die Ark Royal, die schon einige Seeschlachten hinter sich hatte und schon des Öfteren angegriffen wurde und beschädigt wurde, aber bis dahin auch immer repariert werden konnte und noch voll funktionstüchtig war, galt als ein sehr glückhaftes Schiff und war genauso wie die Cossack beteiligt am Untergang der Bismarck. Und wir können uns ja schon fast denken, was passiert, denn schon einen Monat später kam wieder ein deutsches U-Boot und hat das Schiff, boom, direkt mal versenkt. Ja, ja. Ein Matrose ist dabei gestorben, alle anderen haben zum Glück überlebt. Zwei Schiffe, einmal wieder die Legion, die auch schon davor die Cossack gerettet hat, als auch die HMS Lightning, haben die ganze Besatzung gerettet. Unter anderem auch Sam, der, und da zitiere ich einen der Matrosen, sehr wütend, aber unversehrt, auf einer Planke durch die Gegend trieb. Er hat das dritte Schiff überlebt.
Krass, ey. Unsinkable Sam, ja. Alles klar.
Sehr interessant halt auch, dass er zuerst auf der Bismarck war, die weggesprengt wurde, und dann die zwei Schiffe, die am Untergang der Bismarck beteiligt waren, versenkt wurden von den Deutschen. Hat Sam was damit zu tun?
Oh mein Gott.
Hat er etwa Informationen an Adolf gegeben? Hey, wir können uns rächen.
Oh mein Gott, hat er das wie Tarari gemacht? So eine Mini-Box gegessen.
Naja, und hat dann die Nachrichten übermittelt. Ja, die zwei Schiffe, die eben die anderen Schiffe gerettet haben, die Lightning und die Legion, sind beide in den nächsten Monaten auch untergegangen. Von denen sind also quasi alle Schiffe, die was mit der Zerstörung der Bismarck zu tun haben, kaputt gegangen. Und alle Schiffe, auf denen Sam jemals war, sind klanglos untergegangen. Er hat aber immer überlebt. Nur leider wurde ihm dann mittlerweile verboten, auf irgendein Schiff zu gehen. Er wurde nicht mehr mitgenommen.
What?
Ja, weil sie sich gedacht haben, Junge, Unsinkable Sam, der überlebt zwar immer alles, aber unsere Schiffe gehen halt kaputt. Das kann ja nur ein böses Omen sein. Also haben sie ihn einfach auf Gibraltar am Hafen ausgesetzt, wo er dann gelebt hat. Und später wurde er nach Belfast gebracht, wo er dann in einem Seemannsheim unterkam und dort bis 1955, bis er dann zufrieden gestorben ist, gelebt hat.
Nein!
Von dem her, Unsinkable Sam war ein guter Nazi-Agent, sag ich mal so, ja. Richtig krasser Dude.
Oh mein Gott.
Das ist die Geschichte von Unsinkable Sam.
Auch gerade so die Kombo Katzen und Wasser.
Ja, ne?
Ist ja sowieso schon kritisch. Und dass der dann auch wirklich Bock hatte, immer wieder auf ein neues Boot zu gehen, ja, und irgendwie immer wieder so am Ende wie so ein armes kleines Ding auf so einem einzigen letzten Überbleibsel rumzuschwimmen aus dem Meer, das ist schon...
Ja, der hat einfach alles überlebt. Ich vermute auch, dass der Grund, weshalb Sam bei der dritten Versenkung so pissig auf der Planke getrieben ist, es hat nur einen Matrosen getroffen. Ah, es hätte mehr sterben sollen! Nein!
Meine Mission wurde nicht ganz erfüllt. Ja. Nein! Oh mein Gott.
Ja, aber krass, also...
Der Bruder hier, der hier gerade liegt, würde das safe nicht überleben. Wir haben hier gerade einen Kater liegen. Sobald du irgendwas runterwirfst, also aus Versehen, oder sobald irgendwo ein lautes, knallendes Geräusch ist und Gefahr droht, er ist der Erste, der dahin rennt. Also, obwohl, vielleicht wäre dann doch ein guter Unsinkable.
Na, ich glaube, er geht sang- und klanglos runter.
Ja, das glaube ich aber auch.
Weil er direkt in die Explosion reinspringt.
Ja, aber der ist schon süßer.
Adrenalinkick, Batsch. Naja, schlägt dir deine dreckige Pfote ab.
Schau vor, wir würden das auch machen, Menschen.
Katzen die Pfoten ablecken.
Und selber ablecken.
Na, lass mal lieber. Da gibt
so
genug fetische Leute.
Dann sitzt du so in so einer richtig wichtigen Sitzung und dein Chef fängt auf einmal an, sich so...
Die Eier zu lecken.
Genau, ja. Und so das Bein auch so hoch zu strecken und so.
Ja, weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht, ob ich das... Dann doch lieber... Homeoffice, ja, und Kamera aus.
Ja, dann gibt's von Pornhub bestimmt genug Videos von. Wenn du jetzt sagst, na, hau ich dich.
Nee, ich sag gar nichts.
Dann ist gut. Mhm. Ach, endlich Ruhe. Geht's dir gut, ja?
Mhm.
Dann ist gut.
Ja.
Was ist los mit dir?
Ich muss...
Hast du einen Hitzschlag?
Ich wollte... Oh, ich habe Bauchschmerzen vor Lachen. Oh Gott. Also ich wollte einmal darauf warten und nicht einen Übergang machen und sagen, so wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen, sondern warten, dass du das mal machst.
Nö.
Und das ist irgendwie
das passiert nicht.
Nicht
du willst doch über Kunst reden, also fang an.
Pablo Pilaxo. Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören.
He invented a cat style, a cat society, a whole cat world. Das gerade war ein Zitat von dem britischen
Andrew Lloyd Webber.
Schriftsteller H.G. Wells über unseren heutigen Künstler. Und genau in der Reihenfolge, wie er das gerade aufgezählt hat, wollen wir uns auch heute wie ein roter Wollknäuelfaden, der von einer Katze gejagt wird, durch diese drei Kategorien ziehen oder jagen, wie auch immer.
Also, alles klar.
Wir schauen uns erstmal an, wie ist der heutige Künstler aufgewachsen und wie hat sich sein Cat-Style entwickelt. Wie schafft er Bilder, in denen man eine ganze Cat-Society sieht? Und ganz zum Schluss, was hat es mit der Cat-World auf sich, die er geschaffen hat? Und was hat er der Nachwelt hinterlassen? Wie hat die Nachwelt Katzen vielleicht durch andere Augen gesehen als zuvor?
Das klingt jetzt am Anfang ein bisschen so, als wäre so ein richtiger Furry gewesen.
Der Dude?
Ja.
Also, ich habe jetzt gerade dir ein Bild gezeigt von dem Dude, um den es sich heute handelt. Es geht natürlich um Louis Wayne. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Wayne.
Genau, da siehst du ihn. Er hat auch ein bisschen was Katzenartiges vielleicht. Er hat so einen Schnauzer und guckt auf jeden Fall sehr unbeeindruckt in die Kamera auf diesem Bild, wie ich finde.
Ja, er sieht nicht so aus wie jemand, der Bock hat.
Oder der vielleicht den ein oder anderen Schicksalsschlag im Leben schon miterleben musste oder anderes. Darüber sprechen wir gleich.
Ist er seiner Katze auf den Schwanz getreten? Hat das alles ins Rollen gebracht?
Das könnte tatsächlich sein, aber fangen wir mal von vorne an. Der Urknall. Nein, Spaß. Okay. Also, wir haben ja jetzt eben gesagt, dass es diese drei Aufzählungen gibt und die erste Aufzählung war der Cat Style. Und um seinen Cat Style verstehen zu können, müssen wir uns erstmal sein Leben ein bisschen genauer anschauen, ja?
Mhm.
Louis Wayne wurde 1860 in London geboren und ist in einem ziemlich turbulenten Haushalt aufgewachsen, könnte man sagen. Kommen wir erstmal zu den Eltern von ihm. Und die erwähne ich nur, weil das Zitat nicht witzig ist, wie ich finde. His father, William Matthew Wayne, was a textile trader and his mother, Julie Félicité Boiteau, was French. Das ist ein Zitat von Wikipedia. Also, ja, der Vater,
alles
war Textilhändler und seine Mutter war Französin.
Mutter
cooler
war
Job. Also, er hatte einen etwas schwierigeren Start in das Leben als andere Kinder.
Mhm.
Und das lag nicht daran, dass seine Mutter Französin war, sondern dass er
aber
mit
auch
einer Lippenspalte geboren wurde, erstmal.
Tja.
Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, ist halt eine Spalte in der Lippe.
Das ist halt eine, ja, wie nennt man das, eine Gesichtsmalformation.
Deformierung.
Ja, die halt dadurch entsteht, dass im Frühstadium der Embryonalphase halt die Oberlippe nicht richtig zusammenwächst. Und das sollte man halt, wenn man ein kleines Kind ist oder als Baby halt wirklich so schnell wie möglich, wenn das erkannt wird, operieren lassen. Und dann kann man auch ein ziemlich normales und gesundes Leben führen, wenn das halt früh erkannt und behandelt wird. Damals hatte man die Infos noch nicht und hat gesagt, aus welchen Gründen auch immer, ja, ich bin der Doktor und ich sage euch jetzt, ja, dieser kleine Junge sollte nicht zur Schule gehen, bis er 10 ist, aufgrund dieser Spalte. Keine Ahnung, warum der dann ab 10 zur Schule gehen sollte, auf jeden Fall hat er das auch nicht wirklich gemacht. Also Wayne ist zur Schule gegangen und das nicht besonders oft, er hat sie sehr oft geschwänzt und hat seinen Tag eher lieber damit verbracht, durch London zu streifen und Natur und Tiere zu beobachten.
Wie eine Katze.
Wie eine Katze, oha, nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich eben schon erwähnt, dass seine Familie turbulent war. Das lag nicht daran, dass seine Mutter Französin war, sondern vor allen Dingen daran, dass er 5 jüngere Schwestern hatte. Er war der einzige männliche Nachkomme aus der Familie und mit Anfang 20 auch der alleinige Herr im Haus, weil sein Vater dann gestorben ist. Bevor das passiert ist, hat er von 17 bis 20, also dem Alter 17 bis 20, an der West London School of Art studiert und war dann ja, ab 20 auf einmal komplett verantwortlich für eine 7-köpfige Familie.
Belastend.
Da er halt dann sich das Studium nicht mehr finanzieren konnte, hat er gedacht, ey, irgendwie komme ich mit meiner Kunst aber ganz gut an und hat angefangen, ja, sich zu bewerben für verschiedene Jobs. Und man hat dann auch relativ schnell erkannt, dass er ein super krasses Talent für so, ja, Comics in die Richtung hat.
Mhm.
Deswegen wurde er auch für verschiedene Zeitungen eingestellt, zum Beispiel The Illustrated London News, und durfte dann halt verschiedene Comics für die machen und konnte so seine komplette Familie über Wasser halten.
Das liegt bestimmt daran, dass er halb Franzose ist. Weil das muss man den Franzosen lassen. Die Comics sind gut, also Asterix und Obelix und Lucky Luke, die grüßen wir mal an der Stelle, ja, also...
Er hat dann irgendwann so gut mit den verschiedenen Illustrationen verdient, dass er ja, 3 Jahre nach dem Tod seines Vaters ausgezogen ist und mit seiner Liebe des Lebens zusammengekommen ist, könnte man sagen. Was, by the way, die Hauslehrerin von seiner Schwester war oder seinen ganzen Schwestern war.
What the fuck?
Und die war 10 Jahre älter.
Ja, stabil.
Was damals ein riesiger Skandal war. Also auf der einen Seite natürlich, dass sie die Hauslehrerin war.
Auf der anderen Seite, na komm.
Auf der anderen Seite, dass sie 10 Jahre älter war. Oh mein Gott. Auf jeden Fall kamen die zusammen. Die Liebe hielt allerdings nicht lebenslänglich, denn sie verstarb einige Jahre später an Krebs.
Nee, weil sie alt war, ganz genau.
Nein, weil sie an Krebs verstorben ist. Und es tut mir leid. Rest in peace. Auf jeden Fall, sie verstarb an Krebs. Und eine Sache hat sie aber ganz besonders verbunden während der Ehe. Und um diese Sache oder um dieses Tier hat sich unser guter Wayne natürlich auch danach noch weiter gekümmert.
Den Krebs.
Das ist so gemein. Das ist nicht witzig.
Tja, der wilde Krebs.
Naja, natürlich war es so, dass sie eines Tages zusammen einen Spaziergang gemacht haben und dann einen streunenden Kater gesehen haben.
Mhm.
Und sie den dann aufgenommen haben und sich ganz liebevoll um den Kater gekümmert haben, wie man sich heute halt um ein Haustier kümmern würde, was zu der Zeit gar nicht so selbstverständlich war. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Dadurch, dass er halt so eine intensive Zeit mit seinem Kater verbracht hat, den sie, by the way, Peter genannt haben.
Oh Gott.
Hat er sich wirklich sehr mit dem Thema Katzen beschäftigt und dann auch 1886 angefangen, vermenschlichte Katzen zu malen. Und mit vermenschlichte Katzen reden wir nicht über so CGI-Höllenkatzen wie aus Cats. Ja. Gott sei Dank, preiset den Herrn. Sondern es geht bei Vermenschlichung eher um Emotionen, um Gesichtsausdrücke, um Tätigkeiten, die die Katzen machen, die halt Menschen sehr ähnlich sind. Das ist so eine seiner ersten Zeichnungen. Das sieht ja noch relativ realistisch, sagen wir mal, aus.
Ich würde sagen, es ist eine Katze, die aussieht wie eine Katze.
Genau.
Weil Menschen auch gerne so aussehen wie eine Katze.
Exakt. Kommen wir weiter. Da haben wir eine so mehr im Comic-Stil gezeichnete Katze mit einer Clownsnase. Dann, jetzt geht's weiter. Hier haben wir
bonjour, bonjour!
Hier haben wir auch eine richtig schön illustrierte Katze.
Heißt das wirklich Top-Katze?
Top-Katze, ja, die Namen haben, also die Namen sind großartig, das wird noch besser gleich. Also hier sehen wir eine Katze mit Zylinder auf und Gehstock und die winkt einem so zu, ganz, ganz
der
toll.
Der Titel macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar, Top wegen Top-Hat, weil so heißt ja der Zylinder, aber wieso ist dann Katze auf Deutsch geschrieben? So, das ist ja total dumm.
Das weiß ich
das
auch nicht.
Das ist doch Zylinderkatze, Ausrufezeichen sein.
Dann müssten wir uns bei der Firma beschweren oder beim Übersetzer. Hier haben wir noch einen Kater, der am Klavier sitzt und spielt. Also es sind halt, das meinte ich mit vermenschlich. Den finde ich besonders cool. Cat at work with glasses. So, das sieht wirklich wie so ein, ja, alter, weiser Mann, aber im Körper einer Katze aus.
Ja.
She's just perfect.
Okay.
Wow. Das ist eine Katze mit Monokel, Zylinder und Zigarre.
Monokel.
Ja, das sind jetzt einige Beispiele, die wir uns vorstellen können. Und das war halt wirklich dann irgendwann der Hauptteil von seinem Werk. Also er hat lustigerweise auch Hunde gemalt und die vermenschlicht. Also auch Hunde, die Zigarren rauchen und so. Auf jeden Fall hat er immer weiter seine Katzen gemalt, war ziemlich erfolgreich, hat bei verschiedenen Zeitschriften sowas wie diese Katzen illustriert, verschiedene Comics. Und lebte zeitweise in New York, kam dann aber 1910 nach London zurück und musste kurz darauf Abschied von seiner Mutter nehmen, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie gestorben ist. Dieser Verlust war für ihn so schmerzhaft und so groß, und es gab wahrscheinlich auch noch andere Punkte in seinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass daraufhin eine psychische Krankheit ausgelöst wurde, die nicht nur sein Leben, sondern auch seine Kunstwerke beeinflusst hat.
Hallo ihr lieben Menschen, hier ist wieder eure Zukunftskati aus dem Schnitt. Ich wollte mich gerade mal zwischendurch melden. Erstens, um euch mitzuteilen, dass es jetzt gleich um das Thema Schizophrenie gehen wird. Also wenn ihr euch mit dem Thema nicht konfrontieren wollt, könnt ihr diesen Teil gerne überspringen. Das ist in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich natürlich keine Psychologin bin und das jetzt nicht hier allumfassend erklären konnte. Die Definition, die ich hier jetzt einbringe, die fasst natürlich noch lange nicht zusammen oder erklärt noch lange nicht, was dieses Krankheitsbild ist. Es wird von verschiedenen Menschen, die davon betroffen sind, unterschiedlich wahrgenommen. In den Shownotes findet ihr verschiedene Hilfe- und Informationsstellen zu dem Thema. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, eine Person aus eurem Umfeld ist betroffen oder vielleicht sogar ihr selbst, dann holt euch bitte Hilfe. Und wenn wir in der Podcast-Folge jetzt zwischendurch mal Scherze machen oder nicht ganz mit Ernsthaftigkeit an das Thema rangehen, dann ist das für uns einfach etwas, um mit so ernsten Themen klarkommen zu können. Und wie Paulina Kraser vom Podcast Mordlos immer so schön sagt, natürlich nicht despektierlich gemeint.
Natürlich gab es damals noch nicht so Diagnosen, wie wir es heute haben, aber die Menschen um ihn herum, inklusive seiner Familie, haben beschrieben, dass sein Verhalten sich verändert hat, dass seine Launen sehr wechselhaft wurden und dass er sehr misstrauisch gegenüber allen Menschen wurde, inklusive der Familie. Und mir war das irgendwie wichtig, das Thema kurz aufzugreifen, um zu verstehen, was dann halt auch mit seiner Kunst passiert ist. Ja. Also, Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die zur Gruppe der Psychosen gehört. Und es können dabei verschiedenste Symptome auftreten. Also, sehr, sehr viele Menschen hören so etwas wie Stimmen im Kopf. Es gibt einen krassen Wechsel im Gefühls- und Gemütsleben. Also, dass man halt ganz schnell irgendwie verängstigt ist oder paranoid ist, dass man so komplett in diesen Wahn eintaucht und nicht mehr von Realität und dem Wahn unterscheiden kann. Wenn man Dinge sieht und Dinge hört, die andere nicht sehen, fühlt man sich oft alleine. Und wie kann man der Außenwelt das ein bisschen mitteilen,
indem man noch mehr Katzen malt?
Und wir haben ja jetzt kein Interview-Footage von Wayne oder so, aber es gibt tatsächlich auch andere Menschen, die genauso mit ihrer Schizophrenie umgehen. Mhm. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview mitgebracht von dem YouTube-Kanal Die Frage. Und da geht es auch um das Thema Schizophrenie. So, wir hören da jetzt mal einen kleinen Ausschnitt von einer Frau, die selbst von Schizophrenie betroffen ist und ja auch die Malerei oder die Zeichenkunst nutzt, um damit klarzukommen und das zu verarbeiten.
Also hier habe ich einmal das Bild, was ich gezeichnet habe, wo das Paranoide sehr stark war. Das war quasi auf dem Dachboden manchmal zu sehen und manchmal auch in meinem Schrank oder unter meinem Bett.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, dass das total bedrohlich wirkt in dem Moment.
Oh ja, auf jeden Fall. Also man hat definitiv super große Angst und man weiß nicht, sich zu helfen. Man fühlt sich richtig machtlos. Und man sucht Hilfe bei jemand anderes. Nur das Problem ist, dadurch, dass die anderen das nicht sehen, heißt es, du, da ist nichts.
Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man halt so auf einmal irgendwo ein hellleuchtendes Augenpaar sieht und wirklich das Gefühl hat, das ist wirklich da. Das ist schon sehr angsteinflößend. Auf jeden Fall hat unser heutiger Künstler den gleichen Weg wie diese Protagonistin aus dem Video gewählt und halt seine Katzenkunst weitergemacht, aber halt auf seine Art und Weise, wie er das dann durch seine Halluzinationen und so weiter und so fort sieht. So, ich zeig dir jetzt mal ein paar Beispiele, wie sich das entwickelt hat. So, das ist noch gar nichts. Also hier sehen wir schon den Anfang. Wir sehen hier eine rotbraune getigerte Katze, die schon relativ große Augen hat und die von Ornamenten am Rande verziert wird, sage ich mal. Oder was hast du für Gedanken? Du warst ja gerade so, what the fuck?
Sie sieht auf der einen Seite ein bisschen verängstigt aus oder verunsichert.
Mhm.
Auf der anderen Seite hat sie halt Augen wie Teller. Also ich glaube, sie hat sich einfach LSD reingeschmissen und darum sieht sie die ganzen Ornamente da. Also.
Mhm. Kommen wir zum nächsten Bild oder zu den nächsten Bildern. Hier siehst du, wie sich seine Schizophrenie nach und nach verschlimmert hat, das Krankheitsbild immer stärker geworden ist. Je länger dieser Prozess andauert, desto mehr sind das weniger Katzen, die man erkennt, sondern verschiedene Ornamente, die zusammengesetzt sind, wo man dann, wenn man sich das genauer anguckt, eine Katze am Ende draus erkennen kann, aber nicht direkt auf den ersten Blick.
Bruder, ich kann da gar nichts erkennen. Was zum Fick ist das denn?
Also, wenn man hier ranzoomt, einige Katzen sind so von Ornamenten umgeben, andere von so Zickzacklinien. Er hat auch teilweise das Gefühl gehabt, dass er Elektrizität spüren kann. Das sieht man halt auch zum Beispiel an dieser Katze hier, laden wir natürlich auch hoch, die dunkelrote Augen hat und von so blitzartigen Frakturen umgeben ist. Es gibt wirklich so richtige Zusammenstellungen, wo man immer mehr sieht, wie das Krankheitsbild fortschreitet. Das finde ich, ich finde es teilweise wirklich richtig gruselig. Das
sieht voll geil aus irgendwie.
Es hat was. Ich glaube, die Bilder sollte man sich vielleicht entweder nicht angucken, wenn man gerade auf dem Trip ist, oder gerade dann. Ich weiß es nicht, was besser ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr trippy aus. Das, was wir hier gerade gesehen haben, das wurde im Nachhinein, oder das hat er auch später selber im Nachhinein, als Kaleidoscope Cats bezeichnet, weil das ja wirklich teilweise, genau, hätte er auch machen können. Er hat's verpasst.
Kaleidoscope.
Noch besser.
Auf jeden Fall, konnte ja nichts.
Weil das ja wirklich an diese Ornamente, an diese Ornamente erinnert. Und die man halt auch sieht, wenn man in ein Kaleidoskop guckt. Und das ist ein Teil von psychedelischer Kunst, also einer Kunstrichtung, die wir hier auf jeden Fall noch nie gehabt haben. Was man noch unter so psychedelischer Kunst versteht, sind halt nicht nur diese Kaleidoskop-Bilder, sondern auch so Bilder mit Labyrinthen, optischen Täuschungen und so weiter und so fort. Und das war eigentlich erst nach seiner Zeit besonders beliebt, vor allen Dingen halt in den 60er, 70er Jahren, auch so gerade in der Hippie-Zeit. Da wurde diese Kunstrichtung besonders groß. Und jetzt haben wir die Kaleidoscope Cats und uns die ganzen einzelnen Katzen von ihm angeschaut. Und kommen jetzt nochmal ganz kurz zurück zu seinem Lebenslauf. Also er hat wirklich bis zum Ende seines Lebens weiter die Katzen so gemalt, wie er sie gesehen hat. Wurde dann im Jahr 1924 ins Springfield Mental Hospital eingeliefert, weil man halt wirklich erkannt hat, okay, dem Bruder geht's nicht gut, ist dann 1939 gestorben an einem natürlichen Tod. Jetzt wissen wir einiges über seinen Lebenslauf, über seine Katzendarstellung und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir uns an diesem Zitat orientieren wollen von A.G. Wells, He Invited the Cat Style, a Cat Society, a Whole Cat World und die anderen beiden frühstücken wir jetzt schnell ab. Aber da wollte ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Also, warum er sagt, er hat eine komplette Cat Society gegründet oder erstellt, sagen wir mal, liegt daran, dass er auch sehr, sehr viele Bilder gemalt hat oder gezeichnet hat, wo Katzen miteinander interagieren. Also, hier haben wir ein Beispiel von zwei Katzen auf dem Golferplatz und der eine Kater tropft sich mit dem Schweißtuch die Stirn ab und der andere steht daneben und hält die Hand vor dem Mund und so, oh, was machst du denn da? Also es sind halt, wie gesagt, sehr, sehr vermenschlichte Katzen. Da gibt es noch ganz viele andere tolle Beispiele. Hier haben wir noch ein Bild, wo Katzen an der Tischrunde sitzen. Die einen rauchen Zigarren, die anderen trinken Sekt zusammen und alle lachen herzlich. Also er vermenschlicht die Katzen, um Menschen selber zu parodieren, um ein bisschen zu zeigen, wie animalisch und wie bescheuert wir eigentlich sind und aussehen und so weiter und so fort. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz doll süß und ganz toll, wie er quasi das menschliche Zusammenleben anhand von Katzen dargestellt hat.
Ja, süße kleine Katzen.
I like it. Kommen wir zu dem Abschnitt A Whole Cat World. Also, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, er hat ja selber einen Kater von der Straße aufgegabelt und großgezogen und sich um den gekümmert, dass das halt zu der Zeit nicht normal war. Und das lag halt daran, dass man Katzen da eher als Insekten- und Mäusevernichter, Vernichtungsmaschinen angesehen hat. Und nicht wirklich als lebende Individuen, als fühlende, cute Haustiere. Und das hat sich durch seine verschiedenen Zeichnungen ziemlich doll geändert. Die Leute haben angefangen, Tiere, also vor allem Katzen, als lebende Individuen zu sehen und sie halt mehr als Haustiere zu behandeln, wie wir das heute tun, und achtsamer und vorsichtiger.
Was?
Also den Katzen eine Zuneigung zu zeigen.
So.
So liebevoller zu den Katzen zu sein. Genau, natürlich gibt es auch Länder, in denen Katzen schon immer verehrt wurden oder verehrt werden, aber das bezieht sich jetzt eher auf die westlichen Länder.
Oder gegessen wurden.
Oder gegessen wurden, das stimmt auch wieder und auch heute noch werden. Schwierig.
Lecker, lecker.
Naja, auf jeden Fall, es gibt heute Lehrbücher über psychische Krankheiten, wo halt wirklich diese Bilder, gerade diese Entwicklung hinzugefügt werden. Es gibt zahlreiche Memes und Blog-Einträge. Hast du eins dieser Bilder schon mal vorher gesehen? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die richtig krass auf Social Media auch rumkursiert.
Also das ein oder andere Bild kam mir so leicht bekannt vor, aber keine Ahnung, die Katzen, die da in der Runde sitzen. Aber da gibt es ja auch dieses Bild mit den Hunden, die Poker spielen. Und ich glaube, das war so meine Assoziation. Also
das kann gut sein, dass du das dann erkennst. Ja, ich habe mich halt jetzt heute mehr auf die Katzen konzentriert, weil das halt auch wirklich sein Hauptwerk ist. Und was es noch gibt, ist ein Kinofilm, der sich dann nennt The Electrical Life of Louis Wayne oder Die wundersame Welt des Louis Wayne. Der feierte 2021 seine Premiere und kam letztes Jahr auch in die deutschen Kinos. Und in der Hauptrolle ist Benedict Cumberbatch.
Ah ja, Benjo Dick Cumberbatch.
Was?
Battlefield Counter-Strike.
Was?
Bariumsulfid, Kariumsulfat. Kennst du nicht das Meme?
Nein.
Du bist ja ein Keck.
Ja, du kennst die Katze.
Da Benedict Cumberbatch so ein unfassbar langer und dummer Name ist, gibt es halt ein Meme, dass sein Name immer mit komplett anderen Worten kombiniert
wird. Okay, das ist gut. Ja. Oh mein Gott.
Wimbledon Tennis Match. Das ist mein Favorit.
Wie cool! Nee, das kann ich echt noch nicht.
Du weißt ja, was du nachher googeln kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Dass du Spaß haben kannst.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe vorher schon mal ein, zwei Memes gesehen. Und tatsächlich hat jemand von euch mir dieses Thema vorgeschlagen. Und ich habe mir gedacht, wenn du... Es ist, by the way, Nachbarlot.
Ah ja.
Und wenn du halt dich in dem Thema Kunst oder in dem Bereich Kunst mit Katzen beschäftigen möchtest, dann kommst du auf jeden Fall daran nicht vorbei. Es gibt natürlich noch andere tolle Künstlerinnen und Künstler, die sich beispielsweise mit einer Katze auf dem Arm abgebildet haben, selbst abgebildet haben. Da muss ich natürlich sofort an das Bild von Paula Modersohn und Becker denken, wie sie auf grünem Hintergrund eine Figur mit einer Katzenarm gemalt hat.
Ja, ich denke da mehr so an James Bond Bösewichte oder so.
Natürlich, ja. Das war ein Bild, wo meine Ex-Professorin gesagt hat, das ist ja völlig verrückt, was sie ungefähr zu jedem gesagt hat. Die war ultra belastend, die Frau.
Die Schadenfrau.
Immer wenn ein Berg irgendwo zu sehen war, war sie so, der Berg.
Der gute alte Berg.
Der Berg.
Ja. Wenn der Bergsteiger zum Berg geht. Ist doch schön.
Gott, das hat die noch mal gesagt. Ja, wir haben irgendwann, als wir, weil ihre Vorlesungen waren unfassbar belastend. Sie hat halt immer so erzählt, ja, heute geht's um das und das Thema. Und dann hat sie 30 Minuten geredet und Beispielkunstwerke gezeigt und so. Das war alles nicht das und das Thema.
Ja,
dann hat sie wirklich in der allerletzten Minute noch gesagt, ah, das ist das Thema. Das ist Minimal Art wirklich. So, cool. Leider habe ich es nicht mehr mitbekommen, weil ich nach Minute 30 gegangen bin. Naja.
Das weiß ja nicht, was Minimal Art ist. Obwohl das ja voll gut erklärt ist. Weil ich meine, Minimal Art in minimaler Zeit zu erklären, ist ja voll die Strategie. Also ich glaube, du hast es einfach nur nicht verstanden.
Boah, strong.
Ja.
Richtig, richtig strong. Ich hätte einfach mehr in Bildern denken sollen und mehr verstehen sollen, was sie uns eigentlich sagen wollte.
Ja, eben.
Naja.
So einfach ist es nämlich.
Mhm.
Ja, bei dieser... Film. Dieser Film ist es dann nur so ein Biopic über ihn? Oder?
Ich habe den Film jetzt leider selber noch nicht gesehen, aber ich habe mir zumindest mal den Trailer angeguckt und es wird natürlich alles noch ein bisschen überdramatisiert und natürlich wird besonders intensiv auch die Beziehung zwischen dieser Hauslehrerin und dem Hauptcharakter, also Wayne, so beleuchtet. Geht sehr viel um ihn und seine Welt und die Resonanz von außen. Den gibt es auf Amazon, glaube ich, für 3,99.
Ah, wäre mir auch 3,99 zu viel. Ja. Irgendwie so der Biopic-Mensch.
Ja, kann schon ganz interessant sein. Also der Film sah auf jeden Fall schon echt ganz, ganz gut gemacht aus. Würde ich mir schon mal geben.
Ja, aber man weiß ja, was passiert. Ja, man kennt den Plot ja schon. Also genau wie bei Titanic, so Schiff geht unter.
Ja, aber darum geht es ja bei Filmen nicht.
Jo, trotzdem. Auch der Oppenheimer-Film, ja, ist mir doch egal, ob Christopher Nolan Regie führt. Der Film geht 3 fucking Stunden. Nur damit ich sehen kann, wie am Ende eine Bombe explodiert. Toll.
Ja. Gehen wir eigentlich zusammen in den Barbie? Erst Barbie und dann Oppenheimer.
Ja, ich glaube, ich schaue mir nicht Oppenheimer an. 3 Stunden lang, wie Leute einfach nur miteinander reden. Das ist nicht meine Art von Film.
3 Stunden lang, wie wichtige Männer eine wichtige Bombe aufbauen, oder?
Ich habe nur gehört, dass man Cillian Murphy und Florence Pugh irgendwann in so einer ganz belastenden Szene beide komplett frontal nackt sieht. Die wohl einfach nur nackt sich gegenüber sitzen. Ich denke mir so, was ist denn das jetzt?
Aber alles hier? Klar, so, cool.
Ja, das ist so ziemlich alles, was ich über diesen Film weiß. Und dass halt am Ende eine Bombe explodiert. Crazy, oder?
Ja.
Wer hätte diesen Plot-Twist kommen sehen, hä?
Ich nie.
Bumm! Ja, crazy Dude, der Bruce Wayne auf jeden Fall. The fuck, der Kater sah gerade aus, als hätte er einen Herzinfarkt gehabt. Er hat sich mit der Hand so richtig theatralisch an die Brust gefasst. So, oh nein, I'm dying!
Are you okay, Kater?
Da sind wir nun. So.
Da stehe ich nun nicht Armator und bin so schlau als wie zuvor.
Da stehst da wieder Ochs vorm Berg. Und Ochsen sind ja auch Bullen. Und heute reden wir nicht über einen Bull, sondern über einen Mann, der ganz ähnlich klingt. Weil heute gibt es ja eine etwas andere Version der Fischabfälle. Ah, wir reden heute nicht einfach nur über einen Film. Wir reden quasi über mehrere Filme. Beziehungsweise in erster Linie über den Mann, der diese ganzen Filme verbrochen hat. Es gibt sehr, sehr, sehr viel über diesen Mann zu erzählen. Also ich kann nicht über alles reden. Ich habe versucht, es nur ein bisschen zusammenzufassen. Darum habe ich statt dem typischen 2-Seiten-Blatt auch ein 3-Seiten-Blatt dabei. Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranhaconda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischabfällen ist für jede Tonne was dabei. Ja, wir reden heute über einen Mann, der wahlweise auch als der schlechteste Regisseur der Welt, / aller Zeiten, / Deutschlands getitelt wird, der als die deutsche Antwort auf Ed Wood ja, genannt wurde.
Da muss man mal sagen, ist er nicht recht.
Nein.
Okay.
Wieso? Wieso sollte er?
Das ist nicht Til Schweiger.
Nein, das ist nicht Til Schweiger. So redet Til Schweiger nicht. Du musst so reden, dass ich dich gar nicht mehr verstehen kann. Das ist Til Schweiger. Ja, alles klar. Aber Til Schweiger kommt auch kurz in der Geschichte vor. Also von dem her.
Ah, cool.
Ja, cool, ne?
Chill Tiger.
Ja. Ja, wir reden heute über The Man, The Myth, The Legend, Uwe Boll. Ja? Mhm. Eine Legende. Genau.
Alles klar.
Können wir mal anfangen hier. Ja, Uwe Boll, guter Name erstmal, ist 1965 in Wermelskirchen geboren. Mhm. Also auch immer das für ein Kaff ist.
Sag mir was.
Das war mir so klar. Liegt wahrscheinlich direkt neben deinem Fantasiedorf, wo du herkommst.
Red weiter, ich google.
Nein, ich will das jetzt wissen. So
ja, ja, okay, verstehe ich, Sekunde. Nein, das ist bei Remscheid, ach. Nein, ach, wie witzig. Ja, ja, deswegen kenne ich das. Und direkt daneben ist Solingen. Also es ist auf jeden Fall in NRW. Nordöstlich von Köln.
Fantastisch.
Als Orientierung.
Ich habe das gelesen, Wermelskirchen. Ich habe zuerst gedacht, was steht da? Was für ein Ding? Wermelskirchen. Ja, da ist er geboren. Wie gesagt, 1965. Und schon im Alter von 10 Jahren hat er sich dazu entschieden, Filme zu machen. Das fand er sehr faszinierend. Nach der Schule hat er dann die Filmhochschulen in München und Wien besucht und sich da vor allem auf das Thema Regie konzentriert.
Nice.
Und studierte dann später auch noch Betriebswirtschaft und Literaturwissenschaft, wobei er in Literaturwissenschaften mittlerweile auch einen Doktortitel hat. Der Mann hat dann von 1991 bis 2000 erste Filme gedreht, die aber alle nicht so der Rede wert sind. Teilweise hat er sie in Deutschland gedreht, teilweise aber auch in Amerika. Mhm. Beziehungsweise ist er immer so ein bisschen hin und her gependelt. Mittlerweile wohnt er in Kanada, weil da seine Frau auch lebt. Also sein erster großer Film war 2001, da hat er Black Woods gedreht, so ein Horrorfilm-Gedönsens, der über Jahre hinweg als sein bester Film galt und trotzdem auf Rotten Tomatoes nur einen Score von 11% hatte.
Rotten Tomatoes?
Kennst du nicht Rotten Tomatoes?
Nee.
Das ist so eine Filmkritiker-Seite auch, die ganzen Kritiken sammelt und guckt, okay, wie viele davon sind positiv und wie viele sind negativ. Und daraus errechnen sie dann einen prozentualen Satz. Ah. Und ein Score von 11% heißt, 11% der Kritiker haben gesagt, würden sie weiterempfehlen und die anderen nicht. Und das war jahrelang sein bester Film. Also von dem her weißt du Bescheid, was passiert.
Cool.
Er hatte ein Budget von $3 Millionen und hat, sage und schreibe, $1,500 wieder eingespielt.
Ach du Scheiße.
Dann später auch noch 2002 ein Drama gemacht, Heart of America, wo es um, naja, Amerikaner geht. Mhm. Und dann hat er sich auf das gestürzt, für was er wohl am bekanntesten ist, nämlich Videospielverfilmungen. Und Uwe Boll ist der Grund, weshalb man bis zum heutigen Tag sagt, okay, Videospielverfilmungen können nichts werden, die können nur scheiße werden, weil Uwe Boll hat nur schlechte Filme darüber gemacht.
Cool.
In den 90ern gab es zwar schon ziemliche Müllverfilmungen, wie Super Mario Brothers zum Beispiel oder Street Fighter, aber Uwe Boll hat richtig, richtig losgelegt und da wollen wir uns auch mal ein paar anschauen. Ne? 2003 hat er House of the Dead gedreht, was im Original so ein Rail-Shooter-Game ist. Das ist in so einer Villa drin und er muss irgendwelche Monster abschießen, bla bla. Die Kritiker sagen, ich zitiere, it's a grungy, disjointed, brainless mess of a film. Das Budget betrug $12 Millionen, Box-Office waren $13,5 Millionen. Immerhin plus gemacht, I guess. In der IMDb-Liste der Top 100 schlechtesten Filme of all time ist der Film mit dabei. Hervorragend.
Wow.
2005 kam dann sein negativer Magnum Opus, Alone in the Dark. Mit einem Budget von $20 Millionen und einem Einspielergebnis von $12,7 Millionen.
Magnum Floppus.
Ganz genau, auch in der Top 100 der schlechtesten Filme. Einer seiner größten Kritiker hat gesagt, naja, das Einzige Gute an dem Film ist, alle anderen schlechten Regisseure können sich gut fühlen, weil sie können sich sagen, hey, wenigstens habe ich nicht Alone in the Dark gemacht. Also dann gehen wir, cool.
Wow.
Ein Screenplay-Writer, der Boll unterstützt hat, hat später gesagt, dass Boll sich eigentlich nicht ganz so viel um das Originalspiel geschert hat. Er wollte aus anderen Filmen einfach Ideen klauen.
Cool.
Und einfach mal so ein bisschen was mit einfließen, was im Original gar nicht vorkommt. Alone in the Dark ist ein Game, da bist du in einer Villa drin und das ist so ein bisschen Survival-mäßig. Der Kater guckt, als wäre er interessiert in Alone in the Dark. Solltest du dir nicht anschauen, mein Freund. Also Alone in the Dark ist eigentlich so ein Survival-Ding, wo du in einer großen Villa bist und versuchst aus dieser Villa zu entkommen mit verschiedenen Rätseln und so. Und Uwe Boll hat den Screenwriter am Ende weggeschmissen, hat gesagt, wir nehmen nicht dein Skript, weil da sind mir nicht genug Autoverfolgungsjagden. Jawoll.
Wow.
Für den Film gab es dann 2 Himbeeren-Nominierungen, also 2-mal goldene Himbeere. Leider nicht gewonnen, nur nominiert. Einmal für die schlechteste Regie und einmal, und das würde uns alle freuen, für die schlechteste Schauspielerin. Denn wer war dabei? Tara Reid.
Nein. Jawohl.
Unsere Tara war in dem Film.
Oh mein Gott, nein.
Hat einen Rotten Tomato-Score von 1%, by the way. Also von dem her weißt du Bescheid. Niemand will diesen Film sehen.
Oh mein fucking Gott, einfach Tara Reid.
Ja.
Da rennt selbst der Kater weg. Also.
Ja, ja.
Oh ja, er geht in den Schrank.
Ja, so, nee, er will nicht Tara Reid hören. Tara Reid gefällt ihm nicht. Genau, Uwe Boll hat auch gesagt, ja, er versteht, dass die Fans ausflippen. Ja, nicht originalgetreu, aber jeder hat ja so seine eigene Vorstellung von einem guten Film. Naja, Uwe Bolls Vorstellung ist halt Schmutz. Der Film hat tatsächlich später noch ein Sequel bekommen, das aber direkt auf DVD rauskam. Das Original ist sehr schlecht, aber halt auch sehr lustig. Gibt's auf Amazon Prime, by the way. Muss ich mir auch noch anschauen, hab richtig Bock. Das DVD-Sequel ist einfach nur langweilig. Naja. Kommen wir, 2005 kam noch ein Videospielfilm von mir raus, Blood Rain. Ein Actionspiel, wo es um eine Halbvampirin geht, die andere Vampire abschnetzelt. Das hat er verfilmt. Cool. Ben Kingsley spielt unter anderem mit. Das Budget betrug 25 Millionen Dollar, hat insgesamt 3,7 Millionen Dollar eingespielt. Die Kritiker sagen, der Film ist absurd. Es gab auch wieder zwei Himbeer-Nominierungen für den schlechtesten Film und die schlechteste Regie.
Aber krass.
Dieser Film hat zwei Sequels bekommen, möchte ich kurz betonen.
Was? Aber what the fuck? Also, cool, wie kann man denn, also, wie kann man denn so oft failen und dann gibt es trotzdem Menschen, die sagen, ja, da investieren wir jetzt, also das unterstützen wir, da setzen wir jetzt unser Geld drauf.
Gut, dass du es ansprichst. Das kann ich ja kurz vorziehen. Mhm. Haben sich nämlich viele Menschen gefragt, so, wie kann das passieren? Ne? Es gibt ja die deutschen Medienfonds, ja, wo von den deutschen Steuergeldern andere Filme unterstützt werden. Fucking Til Schweiger macht das ja auch immer ganz gerne.
Ja, schwieriger Mann.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Uwe Boll hat sich damit die Taschen voll gemacht, aber es muss ja eine Begründung geben, warum das geht. Ja, du kannst ja nicht einfach so als dahergelaufener Dude sagen, so, ich bediene mich jetzt an dem Fonds. Naja, bis 2006 gab es ein Medienfonds-Schlupfloch, das er nutzen konnte. Und da die Menschen das rausgefunden haben und voll auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie gesagt haben, unsere Steuergelder fließen hier in fucking Blood Rain rein, ja, hat der deutsche Medienverein das Schlupfloch geschlossen und seitdem konnte Uwe Boll das nicht mehr machen und musste halt andere Mittel und Wege finden. Oh, was er dann aber auch getan hat, weil er hat noch sehr viele weitere Filme gemacht. Der hat bei über 30 Filmen Regie geführt und nochmal gute 15 Filme mehr mit irgendwelchen anderen Beteiligungen runtergenudelt. Aber er hat auch regelmäßig große Schauspieler bekommen. Ich meine, Ben Kingsley ist ein Name. Mhm. Später kam dann Dungeon Siege, Schwerter des Königs mit Jason Statham. Hatte die Goldene Himbeere endlich gewonnen. Juhu, für die schlechteste Regie. Dann gab es eine Verfilmung von Far Cry in der Hauptrolle Til Schweiger. Jawohl.
Oh mein Gott.
Kein Wunder, ist der Film gefloppt. Dann gab es noch die Verfilmung von Postel. Dafür, der ganze Film hat dann eine Himbeere bekommen. Von dem her kann man natürlich auch irgendwann fragen, Mensch, der hat so viele Himbeer-Nominierungen gesammelt und drei auch persönlich als Regisseur bekommen. Muss man ja irgendwie ehren. Ist auch passiert. 2009 bekam es die Goldene Himbeere für das schlechteste Lebenswerk. Man muss dazu sagen, diese Himbeere wurde das letzte Mal 1987 vergeben. Und Uwe Boll hat sie 2009 eingesackt.
Oh mein Gott.
Er ist auch der aktuellste, der sie bekommen hat. Insgesamt wurde sie nur 4-mal vergeben. Und Uwe Boll,
preise
den Herrn, er hat bekommen.
Holy shit.
Hat darauf richtig hart abgeraged. Das ist auch so ein Ding, der hat auch den Spitznamen Raging Boll bekommen. Aber zu den ganzen Rants kommen wir nachher noch. Ja, er wird als deutscher Antwort auf Ed Wood bezeichnet. Ed Wood ist ein Regisseur, über den werden wir auch noch irgendwann reden. Der ist wirklich der Godfather der Filme, die so schlecht sind, dass sie gut sind. Ja, insgesamt hat er 10 Videospielfilme gemacht. Er wollte auch irgendwann die allseits beliebte und bekannte Metal Gear-Reihe verfilmen. Aber der Dude, der Metal Gear erfunden hat, Hideo Kojima, hat gesagt, auf gar keinen fucking Fall, vorher sterbe ich. Und 2016 kam ja auch der World of Warcraft-Film raus, den Uwe Boll auch machen wollte, aber die Produktionsfirma hat gesagt, fuck off, nie im fucking Leben machst du diesen Film, kann ja nur scheiße werden. Aber er hat trotzdem immer die großen Schauspieler auch bekommen. Michael Madsen zum Beispiel, den man aus diversen Tarantino-Filmen kennen könnte, der auch in Blood Rain mitgespielt hat, der hat auch gesagt, hey, der Film ist absolut beknackt, er ist richtig scheiße, richtig, richtig dumm, aber würde jederzeit wieder mit Uwe Boll einen Film machen, weil irgendwie ist das ein cooler Dude. So, finde ich nice. Jawohl, Uwe Boll.
Sympathisch, das ist richtig deine Einstellung.
Let's go. Ja, liebe den Dude. Ja, er hat aber neben diesen Videospielfilmen ja noch viele andere Filme gemacht. Er hat zum einen mittelmäßige Horrorfilme gemacht, aber auch viel sich mit Kriegsfilmen und Dramen und sehr krassen Filmen auseinandergesetzt. Unter anderem hat er einen Film namens Auschwitz gedreht, wo es 1,5 Stunden lang eigentlich einfach nur darum geht, wie es im Konzentrationslager so ablief, so keine wirkliche Story oder sonst wie, aber nur die Grauen von Auschwitz, was natürlich sehr kontrovers war.
Mhm.
Er hat einen Film namens Darfur gemacht, wo es um den Darfur-Konflikt geht, also so ein großer Konflikt, der seit 2003 herrscht, wo Volk aus der Darfur-Gegend gegen das Government vorgeht, weil sie mehr Rechte wollen. Darüber hat er einen Film gemacht, der sehr gute Kritiken bekommen hat tatsächlich.
Krass.
Man hätte es nicht erwartet.
Ja.
Und dann, ein bisschen schwierig, vor ein paar Jahren Vor einigen Jahren gab es ja den Anschlag in Hanau. Mhm. Ja, hat einen Film drüber gemacht. War ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Nicht so gut. Er hat das vorher auch nicht mit den Angehörigen abgesprochen. Er hat gesagt so...
Ernsthaft?
Ja, die haben einen offenen Brief an ihn geschrieben, so bitte lass das. Und er so, nö, ich muss das der Welt zeigen. So, damit die Jugend von heute sieht, was für eine Scheiße in der Welt passiert. Ich mach das einfach trotzdem.
What the fuck? Aber wie asozial ist das? Hey, wie kann man sich denn im Spiegel angucken, wenn eine Familie oder mehrere Familien einem sagen, ich möchte nicht, dass du über mein Kind, meinen Bruder, meine Schwester, was auch immer, irgendwie einen Film machst und du bist so scheiß drauf.
Ist ein sehr kontroverser Dude, der Boy.
Oh mein
Gott. Ja, spaltet die Gemüter.
Das ist ja ganz schwierig.
Ja. Aber neben den schwierigen Filmen hat er tatsächlich auch ein paar gute Filme gemacht. Wie gesagt, dieser Blackwood-Film und Darfur. Er hat auch einen Film namens Rampage gemacht, so ein Actionfilm, der tatsächlich gut ankam.
Mhm.
Daraufhin hat er 2 Sequels rausgebracht und die waren beide scheiße. Also keine Ahnung, er hat diese Magie nicht wieder einfangen können. Nachdem das erste Rampage-Sequel so schlecht ankam, wollte auch den dritten Teil niemand finanzieren. Also hat er gesagt, hey, ich mache eine Kickstarter-Kampagne, wenn wir $100,000 zusammenkriegen, dann reicht mir das schon.
Mhm.
Und er hat ca. $7,000 zusammenbekommen. Woraufhin er einen großen Rant gestartet hat und gesagt hat, hey, auch $50,000 würden reichen. Ja, viel mehr als 10.000 nicht zusammengekommen. Also ist er auf seinen YouTube-Kanal gegangen, hat ein Video namens Fuck You All aufgenommen, hat gesagt, der Film kommt trotzdem in ein paar Jahren raus. Er kam auch in ein paar Jahren raus. Wirklich, Uwe Bolls YouTube-Kanal ist eine Goldmine. Das ist super lustig. Uwe Boll ist... Und dann hat er noch einen Film namens Tunnel Rats gemacht, wo es um den Vietnamkrieg geht, der wirklich auch nochmal sehr gute Kritiken bekommen hat. Was auch krass ist, in dem Film gibt es keine wirklichen geskripteten Dialoge, sondern alles ist improvisiert von den Darstellern.
Mhm.
Bei dem Budget von $8 Millionen hat er $35,000 eingespielt. Cool, Bruder.
Oh mein fucking Gott.
Ironischerweise hat Boll, passend zum Film, ein Videospiel rausgebracht, welches scheiße war. Naja, belastend, Uwe. Was soll man sagen?
Oh mein Gott, ey.
Uwe schwankt auch immer wieder zwischen komplett upragen, andere Leute anpöbeln, als Retards beleidigen, bla bla, aber sich auch selbstironisch zeigen. Nachdem der dritte Blood Rain-Teil rauskam, hat er im Jahr darauf eine Parodie auf die Blood Rain-Filme gedreht, namens Blubberella. Fucking Blubberella. Über eine Frau, die Halbvampirin ist und Adolf Hitler töten will. Und Adolf Hitler spielt er selber. Okay, cool. War ein beschissener Film, by the way. Natürlich. Und im Film Postel, wo einfach nur, Postel ist ein total weirder Film, ich sag mal so, im Game, und das passiert auch im Film, wird eine Katze als Schalldämpfer benutzt. Ah, da ist das Katzenthema, jetzt weiß ich es wieder.
Haha.
Ja, die Katze wird mit dem Anus voraus auf die Pistole gesetzt und dann bang, 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 bang. Naja, soll man sagen. Und in Postel tritt auch Uwe Boll auf, spielt sich selbst und sagt, ja, da wird er gefragt, ja, Herr Boll, wie finanzieren Sie eigentlich Ihre Filme? Und er sagt, ja, durch Nazi-Gold finanziere ich die Filme, ist doch klar. Und im Film wird er dann auch erschossen und während des Stücks sagt er, ich hasse Videospiele, ich hasse sie so sehr. Ja, soll man sagen.
Alles klar,
ja,
cool.
Ja. Er raged sehr, sehr gerne. Irgendwann war die Rage so groß, dass das Raging Boll Event ins Leben gerufen wurde, wo er gesagt hat, seine härtesten Kritiker sollen kommen und mit denen kloppt er sich im Boxring.
Nein!
Hat die Kritiker herausgefordert.
Das wird immer besser.
5 Leute kamen tatsächlich auch und wurden prompt vermöbelt. Weil was sie nicht wussten, Uwe Boll hat früher mal geboxt und er hat sie alle zu Klump geprügelt. Hat aber auch anschließend gesagt, hey, die 5 Kritiker, die mag er jetzt, weil die haben Eier gezeigt, die haben sich ihm gestellt. Sehr gut, alles klar. Total Banane. Total Banane. Einer der Kritiker, der vermöbelt wurde, hat gesagt, ja, das war ein totaler Schwachsinn. Er hat nie gesagt, dass er uns wirklich verkloppen will. Und dann hat er es doch gemacht, so bla bla. Wir haben gar kein Training bekommen, wie auch immer. Ein anderer hat gesagt, ja, ich wurde anschließend von Uwe Boll in sein Sommerhaus eingeladen, ne? Wo Boll ihn dann gefragt hat, wieso zerreißt du meine Filme eigentlich so? Und dann hat der Kritiker gesagt, naja, ich finde deine Filme halt einfach scheiße, weil deshalb. Und Uwe Boll so, naja gut, okay, von mir aus, I guess, bla bla. Haben sie sich so halb angefreundet. Da crazy raging Boll. Dann wurde irgendwann mal eine Petition ins Leben gerufen namens Stop Boll, weil sie gesagt haben, hey, der ruiniert unsere Videospiele, den Ruf, den die Videospiele haben. Mhm. Die Petition hat 18.000 Stimmen bekommen. Uwe Boll wurde dann gefragt, ob er die von der Petition gehört hat. Boll hat gemeint, ich habe davon gehört, aber 18.000 Stimmen sind ja viel zu wenig. So, ach, von mir aus 1 Million Stimmen, dann passiert vielleicht irgendwas. In Wochen danach sind 100.000 Stimmen draus geworden. Die Kaugummi-Firma Stride hat angefangen, Warengutscheine zu verteilen, weil sie gesagt haben, hey, wir brauchen mehr Unterschriften, wodurch das Ganze dann auf 300.000 hochgegangen ist.
What?
Uwe hat dann irgendwann gesagt, so, ja, bah, es gibt auch viel mehr Leute, die mich mögen. Also hat er eine andere Petition ins Leben gerufen, Long Live Uwe, die sage und schreibe 7.600 Unterschriften bekam. Also weiß ich nicht, Uwe.
Ja, keine Zahl Ahnung, 7.000 kommt immer wieder vor, ne?
Ja, 7.000 ist sein Ding.
7.000, 7. Katzen haben 7 Leben.
Jetzt ist Gott, jetzt geht's aber los.
Jetzt geht's richtig los und wir haben jetzt in allen drei Kategorien kamen Katzen vor, wenn auch nur kurz. Alles war wieder ein bisschen fiebertraummäßig und alles war auch irgendwie so ein bisschen weirde Optik oder so.
So in der Art.
Ja, krass, weißt du, jetzt kommt alles zusammen, jetzt ergibt es alles Sinn. Alles wieder. Ja, sorry, das war nur gerade so.
Dann hat er, was hat er dann noch gemacht? Im Rahmen sowohl von seinem Rampage wird nicht finanziert Rant als auch seinem Stop Uwe Boll Rant, hat dann auch angefangen, andere Regisseure zu beleidigen, hat gesagt, so, ah, so ein Schmutz wie Michael Bay produziert, das will doch keiner sehen und George Clooney, der Hurenbock, was soll das? Und Eli Roth, das ist doch alles keine Kunst. Später hat dann Eli Roth gesagt, ey, das ist das größte Kompliment, das ich jemals bekommen habe, ne? Und Michael Bay hat gesagt, ich kenne diesen Wichser gar nicht, was ist da los? Daraufhin hat Uwe Boll gesagt, ah, der Eli Roth, der hat Humor, der Michael Bay hat keinen Humor, der Retard, ne, Michael Bay, so, sag mal, brennt's bei dir eigentlich? Das war noch interessant. Dann hat er sich mal kurz in der Politik versucht auch.
Nein.
Ist zu unserer aller Lieblingspartei, die Partei, gegangen.
Geil. Ja,
es gibt einen, wo er sich als Außenminister aufgestellt hat, natürlich. Ist ja klar, Uwe Boll. Es gibt ein super tolles Video, das habe ich damals gesehen, das war, keine Ahnung, 2016 oder so, wo er sich als Außenminister halt bewirbt und so ein bisschen so alles zeigt, bla bla. Es ist premiumlustig, muss man sich unbedingt anschauen. Und dann ist er irgendwann zum, keine Ahnung, Sprecher von der DHD geworden. Das Haus Deutschlands heißt die Partei. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ganz komischer Verein. So, zum Teil irgendwie so ein bisschen rechtspopulistisch, zum anderen Teil auch nicht. Auf jeden Fall ist er da nur ein paar Monate gewesen, weil er sich dann, wir alle kennen ja den Nervenzusammenbruch, den Xavier Naidu hatte, wegen seinem, unsere Kinder werden gefressen. Darüber hat Uwe Boll sich auf YouTube lustig gemacht und die Partei hat ihn rausgeworfen, weil das fanden sie nicht so geil.
Oh, naja. Okay, das sagt viel über diese Partei aus.
Naja, der Uwe. Ja, Uwe hat 2016 noch angekündigt, er will sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen. 2018 war er wieder da, cool, hat die nächsten Filme gemacht und dann diesen Hanau-Film halt. Und da er selber sehr gerne essen geht, hat er auch sich gedacht, hey, in Vancouver, wo ich auch lebe, hier gibt es irgendwie keine deutschen Restaurants, ich mache jetzt ein Restaurant auf. Er hat das Bauhaus-Restaurant aufgemacht. Bauhaus-Restaurant. Hat er 2015 eröffnet und das Restaurant kam 2016 auf Platz 37 der besten Restaurants im ganzen Land. Und dann hat Uwe Boll gesagt, Mensch, alles, was ich hätte tun müssen, um mal eine gute Review zu bekommen, war ein Restaurant aufzumachen.
Witzig.
Hat irgendwie, der Koch ist, hat einen Michelin-Stern, er hat noch ein zweites Restaurant in Vancouver aufgemacht, eins will er demnächst in China aufmachen, mit einem anderen Koch, der 2 Michelin-Sterne hat und so. Und ja, living the best life, I guess.
Na gut.
Das ist Uwe Boll.
Alles klar.
Dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen 3 neue Filme von ihm raus. Jawohl!
3.
Uwe, let's go. Ja.
3. What? Ja.
Aber ja, Uwe Boll, absolute Legende. Mach dich über ihn lustig und er haut dir aufs Maul. Aber danach hast du seinen Respekt. Guter Mann.
Danach kannst du beim Einziehen.
Ja. Es gibt noch so viel mehr über ihn zu erzählen eigentlich, aber ich dachte mir, ich muss das irgendwie zusammenfassen, so halbwegs grob.
Ja, nee, war doch gut. Ich meine, ich kann mir bei dem vorstellen, dass es noch so viele Storys gibt, aber das war doch jetzt ein guter Einblick.
Ja, war ein guter Einwand auf jeden Fall.
Möchtest du auch noch was sagen? Ja, danke für euer Interview. Wir geben das Mikrofon zurück an Flo. Guten Tag, ne?
Ja, guten Tag. Ne? Ja, tschüss.
Und wie geht es Ihnen nach dieser sportlichen Höchstrunde?
Fantastisch.
Das freut mich
sehr. Wir sind endlich wieder fertig.
Das sowieso. Es ist warm draußen und auch drinnen. Ja. Auch wenn unsere Herzen warm sind, so heiß kann man es vielleicht manchmal doch nicht aushalten.
Mhm.
Bei diesen sonnigen Temperaturen sollte man vielleicht doch lieber rausgehen und eine kühle Erfrischung sich gönnen.
Könnte sich richtig asozial 5 Bier in den Hals kippen.
Zum Beispiel Krombach.
Alles klar,
das
ja.
Das Podcast cool. Reine Seele.
Alles klar, cool. Ja. In dem Sinne, liebe Freunde, ne, macht's gut. Kuss auf die Nuss. Ja, alles im Lot auf dem Boot und ciao, Kakao, gell? Tschüss.
Ciao.